guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Einen anderen Grund kann niemand legen, als der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Diesem Wort aus dem 1. Korintherbrief grüße ich Sie und euch sehr herzlich am heutigen Reformationstag. Es war vielleicht nicht entscheidend, ob es der 31.10.1517 war, als Martin Luther 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geheftet hat. Aber entscheidend ist, da waren Menschen, nicht nur Martin Luther, die hatten ein wachsendes Unbehagen über den Zustand der Kirche, über die Art, wie Gottes Wort ausgelegt wurde und verstanden wurde und wie es den Menschen vermittelt wurde. Und sie haben sich nicht zurückgezogen und sind rausgegangen und haben das für sich abgemacht, sondern haben versucht, die Kirche zu reformieren und sind rausgegangen. Und jetzt schlage ich einen kleinen Bogen zu unserem Gottesdienst heute. Wir haben hier auch vier Menschen, die haben für sich eine sehr persönliche Entscheidung getroffen, mit Jesus Christus ihr Leben zu leben, ihm anzuvertrauen. Und das wollen sie heute nochmal in dieser Öffentlichkeit hier, aber auch vor der unsichtbaren Welt deutlich machen. Und so feiern wir heute einen fröhlichen Taufgottesdienst. Ja, wir beginnen mit dem ersten Lied. Allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnad und große Treu. Nicht wichtigen Termine der nächsten Tage und Wochen stehen auf dem Blatt, was am Eingang verteilt wurde. Eine Ergänzung ist noch, Samstag, den 13. November, 10 Uhr, Männerfrühstück hier im Hause mit einem Vortrag von Gerd Meichel über Energiepolitik und Schöpfung. Wie passt das zusammen oder auch nicht? So, Claudia Rolfing, bist du da?
Wir haben am Freitag im Kindertreff mit dem Projekt Leben im Mittelalter gestartet, haben hierzu auch im Stadtteil geworben und wir waren am Freitag 25 Kinder. Davon waren 11 hier aus Körne gewesen, die zum ersten Mal in der Gemeinde waren. Ein paar sind krank gewesen und ich möchte euch einfach dieses Projekt ans Herz legen. Das folgen auch die Kinder, die wir jetzt im Stadtteil erreicht haben, die sich hier wohlfühlen können, vielleicht auch, wenn das Projekt zu Ende ist, weiter mit zum Kindertreff kommen, sich vielleicht auch so in die Gemeinde einladen lassen. Ja, wir freuen uns einfach auch auf so viele neue Kinder und ja, bitten euch um Unterstützung im Gebet.
Dankeschön, das freut mich, dass das so gut eingeschlagen ist. Und Jürgen Hittfeld hat noch eine Einladung.
Ja, ich möchte euch herzlich einladen. Im Gemeindebrief auf der Forum, auf der Seite 3, ist die ganze Seite gewidmet dem Gebetstag für Evangelisation und Erweckung, der in 3 Wochen am Samstag, dem 20. November hier stattfinden wird. Ein überregionaler Tag und ich möchte einfach euch ermuntern, dass wir gemeinsam beten mit vielen Leuten für konkrete Themen in verschiedenen Gebetsgruppen. Bereitet euch darauf vor. Ich frage nächste Woche mal, wer gern teilnehmen möchte, damit wir ungefähr wissen, wie groß die Gebetsgruppen werden, wie viele Räume wir brauchen. Ich denke, wir brauchen viele Räume. Danke euch. Gute Zeit von 10 bis 1.
So, wir wollen jetzt mit Gott reden und ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, in deinem Namen und im Namen deines Sohnes Jesus Christus und im Namen des Heiligen Geistes feiern wir diesen Gottesdienst. Du hast uns eingeladen und wir sind gerne gekommen und freuen uns auf den Gottesdienst, auf die Begegnung mit dir, freuen uns auf die Taufen und bitten dich, dass du alles Störende ausblendest, dass du uns hilfst, hier zur Ruhe, auch zu einer offenen und anbetenden Haltung vor dir zu kommen, denn du willst uns beschenken. Lass uns nicht wieder so gehen, wie wir gekommen sind, sondern segne uns durch dein Wort, durch Zuspruch oder auch Ermahnung. Wir bitten dich für die Kinder im Hause, dass auch du ihnen dort begegnest, in ihren Gruppen, und dass sie den Zugang zu dir finden. Wir denken an die Kranken in unserer Gemeinde, die heute nicht dabei sein können. Herr, rühre du sie an, zeig ihnen deine Barmherzigkeit, hole sie raus aus dem, worin sie stecken, und ja, stärke sie, auch im Glauben. Wenn wir gleich unsere Gaben zusammenlegen, Herr, bitten wir dich, dass es zum Aufbau deines Reiches dient, und dass du uns die Freiheit schenkst, auch mal von Geld loszulassen. Amen. Wir haben jetzt die Kollekte für Belange der Gemeinde und zeitgleich singen wir das Lied "Wenn wir singen, wenn wir beten" mit den ersten 2 Strophen. Ich lese jetzt den Predigtext aus Psalm 139. Ein Lied Davids. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich bis auf den Grund. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Pläne von ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Von allen Seiten umgibst du mich, ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen. Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Steige ich hinauf in den Himmel? Du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt? Dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt? Auch dort wird deine Hand nach mir greifen, auch dort lässt du mich nicht los. sage ich, Finsternis soll mich bedecken, ringsum ich werde es Nacht. So hilft mir das nichts, denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel und die Nacht ist so hell wie der Tag. Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln Gestalt annahm, tief unten im Mutterschoß der Erde. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben. Jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der erste begann. Wie rätselhaft sind mir deine Gedanken, Gott, und wie unermesslich ist ihre Fülle. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Nächtelang denke ich über dich nach und komme an kein Ende. Gott, bring sie doch alle um, die dich und deine Gebote missachten. Halte mir diese Mörder vom Leib. Sie reden Lästerworte gegen dich. Herr, deine Feinde missbrauchen deinen Namen. Wie ich sie hasse, die dich hassen, Herr. Wie ich sie verabscheue, die gegen dich aufstehen. Deine Feinde sind auch meine Feinde. Ich hasse sie glühend. Durchforsche mich, Herr, durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken, und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde unserer Gemeinde, heute in diesem Gottesdienst vollziehen wir die Taufe, feiern wir die Taufe von Tabea Lanske, Melinda Hahn, Alina Körner und Christoph Ndong Ndume. Das ist für uns etwas ganz Besonderes. Es ist ein Höhepunkt in unserem Gemeindeleben. Wir verstehen das biblische Zeugnis, das, was in der Bibel dazu gesagt ist, so, dass in der Taufe Gott sein Ja zu euch als Täuflingen spricht. Und dass wer getauft wird, nämlich ihr in diesem Gottesdienst, dass ihr euer Ja zu Jesus sagt, zu einem Leben mit Jesus, jetzt als Herrn und im Mittelpunkt und damit auch ein Ja zur Gemeinde Jesu. Und dieses Ja des Täuflings ist ein Ja, das nur im Glauben gesprochen werden kann. Deswegen taufen wir in unserer Gemeinde anders als in den Landeskirchen nicht Babys, sondern Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Hören wir, was der Apostel Paulus in seinem Brief an die Kolosser schrieb. Kolosser 2, Vers 12. Als ihr getauft wurdet, seid ihr mit Christus begraben worden. Und durch die Taufe seid ihr auch mit ihm zusammen auferweckt worden. Denn als ihr euch taufen ließt, habt ihr euch ja im Glauben der Macht Gottes anvertraut, der Christus vom Tod auferweckt hat. Mit der Taufe heute wird ein einzigartiger Wendepunkt im Leben dieser vier Täuflinge markiert. Ihr altes Leben, ein Leben ohne Gott, ein Leben unter dem Vorzeichen von Schuld und Sünde, kommt zum Ende. Heißt es, mit Christus ist das begraben. Und das neue Leben als Kinder Gottes durch Jesus Christus unter dem Vorzeichen von Gnade und Vergebung beginnt. Dieser Wendepunkt wird mit der Taufe markiert. Und dieses neue Leben ist ein Leben in der engen Verbindung mit Jesus Christus. Und die Taufe, die wir heute durchführen, ist das Siegel unter diesem Bund, den Gott mit euch durch Jesus Christus geschlossen hat. Das ist einzigartig, das ist Grund zur Freude und zum Feiern.
Ja, manch einer mag sich denken heute Morgen, warum steht die hier? Die haben wir ja schon so oft gesehen. Moderation, Kinderarbeit. Und ich möchte euch einfach erzählen, was mich bewegt, heute ja, mein Bekenntnis zu Christus zu erneuern. Vielleicht kann man das überschreiben mit dem Satz Versöhnung mit einem wichtigen Punkt in meiner Lebensgeschichte. Meine Wurzeln liegen nicht in der FEG, ich bin so ein Seiteneinsteiger. Ich komme aus der Landeskirche und bin dort auch als Kind getauft worden. Und meine Eltern haben das in einem ganz besonderen Bewusstsein getan, ihr Kind Gott gebracht. Sie sind gläubig und ja, wollten das einfach so. Und ja, ich bin dankbar heute, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, habe aber auch gemerkt, dass diese Entscheidung, zu Gott zu gehören, nicht mit der Taufe oder der Konfirmation besiegelt wird, sondern dass es eine ganz persönliche Entscheidung ist. Und so habe ich mich als Teenie mit 13 Jahren ja zu Jesus Christus bekannt. Die Probleme sind dadurch nicht weniger geworden oder waren gelöst, sondern ja, manchmal begannen sie sogar erst. Aber ich wusste einfach, wo ich hingehen kann und das haben mir auch meine Eltern vorgelebt. Ja, und in diesen Jahren meines Christseins gab es immer mal wieder Phasen, wo ich Gott ganz nahe war, aber wo ich mich auch von ihm entfernt hatte. Wo ich rebelliert habe, aber wo ich mich auch unendlich nach ihm gesehnt habe. Und immer wieder habe ich auch gemerkt, dass Gott da ist, dass er an meiner Seite ist. Und mich hat ein Bibelvers begleitet, ich habe dich je und je geliebt, du bist mein. Und er war über diese ganzen Jahre immer wieder sehr präsent. Ja, und vor 6 Jahren ist es gekommen, dass wir hier in die Gemeinde gegangen sind und dann begann für mich auch eine ganz neue Lebensphase, denn ich habe geheiratet, eine Familie dazu bekommen, ja, mit sehr, sehr viel Verantwortung und ich habe in diesen letzten 6 Jahren gemerkt, dass ich Gott sehr, sehr nahe gekommen bin, dass ich ihn viel präsenter habe in meinem Leben, dass ich ihn viel mehr in Entscheidungen mit einbeziehe, als ich das früher gemacht habe. Es sind viele Ereignisse passiert, wir haben Freunde gefunden, wir haben hier Gemeinschaft gefunden. Aber trotzdem gab es einen Punkt in meinem Leben, mit dem ich mich überhaupt nicht versöhnen konnte. Das ist ein ganz, ganz großer Herzenswunsch. Den jetzt zu erklären, wäre sehr weitläufig. Wer das gerne wissen möchte, darf mich aber gerne danach fragen und ich erzähle ihm das persönlich. Dieser Herzenswunsch hat sich in den letzten Jahren so, ja, verselbstständigt, dass er sehr viel Raum in meinen Gedanken eingenommen hat. Und ich habe darüber viel Traurigkeit erlebt und viel gezweifelt an Gott. Und was das Allerschlimmste eigentlich war, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich darüber verbittert geworden bin, weil es einfach nicht so gekommen ist, wie ich es mir gewünscht habe. Und dann saß ich Anfang dieses Jahres hier im Gottesdienst und auf einmal kam so die Frage, Tabea, was fühlst du, wenn du jetzt hier sitzt? Und die ehrliche Antwort war, nur Bitterkeit. Und das hat mich total erschrocken gemacht. Und ich wollte das nicht zulassen, denn das Leben ist viel zu schön, um einfach nur verbittert zu sein. Und dann hat das Anbetungsteam ein Lied gesungen, nur den Saum deines Gewandes berühren. Und dieser Text dieses Liedes hat mich so berührt und ich habe gemerkt, das ist eigentlich meine Lebensgeschichte. Ich möchte heil werden, aber ich weiß nicht wie. Ich möchte das ja, einfach nur, dass ich Jesus immer näher komme und er mir diesen Wundenpunkt in meinem Leben abnimmt. Und ohne, dass irgendwas in der Predigt passiert gewesen wäre, habe ich gemerkt, Tabea, lass dich taufen. Du musst das ganz bewusst abgeben, abwaschen und Jesus übergeben. Und dann kann er dich heil machen. Und dann habe ich diesen Gedanken noch sehr lange mit mir herumgetragen. Inzwischen waren die Sommerferien und irgendwann stand auf diesem Gottesdienstmanuskript Taufseminar. Und da habe ich gedacht, oh Mann, jetzt musst du aber ja deine Sache einlösen eigentlich. Und dann bin ich auch gefragt worden von Leuten, na was ist denn jetzt mit deiner Taufe? Und als ich das versucht habe zu erklären, habe ich festgestellt, dass ich mich rausrede. Und das ist eigentlich dass ich mich da wirklich rausrede. Und dann habe ich diesen Gedanken mitgenommen in den Hauskreis, habe das gesagt. Ja, ich habe so Zweifel, was soll ich machen, soll ich mich taufen lassen? Und dann hat jemand im Hauskreis nur 4 Worte gesagt. Vielleicht erwartet Gott Gehorsam. Und diese 4 Worte haben mich total berührt. Und dann habe ich mich am nächsten Tag gleich hingesetzt, eine E-Mail geschrieben an Arno und gesagt, okay, jetzt mache ich das aber mal fest, sonst kommt da noch was dazwischen. Ich möchte mich taufen lassen. Und mit diesem Entschluss, das zu tun, habe ich auch gemerkt, wie etwas von meinen Schultern abfiel. Dieses Sehen, dieser Herzenswunsch, der nicht erfüllt war, der ist immer noch nicht erfüllt. Und Gott hat mir auch darauf noch keine Antwort gewesen. Aber ich habe eine unendliche Befreiung gespürt. Und ja, es haben sich so Knoten in meinem Leben einfach gelöst. Und drei Dinge sind mir dann in der letzten Zeit sehr wichtig geworden. Gott redet. Gott redet mit mir und Gott redet mit dir. Aber wir sind manchmal so beschäftigt, dass wir gar nicht zuhören. Und dann kommt schon Punkt 2. Ich brauche Gemeinschaft. Und wenn ich nicht höre, dann hören aber vielleicht andere für mich. Und das habe ich erlebt im Hauskreis, dass wenn ich mich dort öffne, dass andere vielleicht ihre Gedanken dazu beitragen und mir Wegweiser sein können und auch sind. Und das Dritte, Gehorsam eröffnet neue Perspektiven. Gerade so in den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass Gehorsam sehr eng mit Glauben und Vertrauen zusammenhängt. Wenn ich gehorsam bin, dann glaube ich, dass Gott wirklich kann. Vielleicht manchmal anders, als ich es mir wünsche und vorstelle. Aber er erfordert oder erwartet auch, dass ich ihm ganz vertraue, ihn in mein Leben hineinlasse. Und dann eröffnen sich Horizonte, die ich nicht für möglich gehalten habe. Und das habe ich jetzt in den letzten Wochen auch wirklich erlebt. Und deshalb kann ich einfach nur noch mal sagen, ja, mein Taufbekenntnis ist, ich habe mich mit meiner Lebensgeschichte versöhnt und vertraue Gott weiter, dass er mich führt.
Du weißt, mein Herz sehnt sich nach dir, o Jesus, werde groß in mir. Ich denke, ein bisschen diese Bitte auch, habe ich aus dem, was du erzählt hast, rausgehört. Und es beginnt das Lied, Jesus sei die Mitte, Jesus sei das Ziel. Und soweit es uns möglich ist, denke ich, sollten wir dazu aufstehen.
Liebe Täuflinge, liebe Gemeinde, ich freue mich auch sehr, dass wir heute Taufe feiern dürfen. Und ich freue mich auch von Herzen, dass wir es am Reformationstag tun dürfen. Und ich danke dir, liebe Tabea, für dein Zeugnis, das uns, denke ich, sehr gut schon hineinnimmt, da hinein, dass Taufe ein Geschehen ist, dass Jesus Christus in uns wirkt durch seinen Heiligen Geist. Es ist ein Ruf, der Ruf Jesu, den ihr vier Täuflinge gehört habt. Und ich freue mich, dass uns damit ein Zeugnis gegeben ist durch euch. Und so werde ich euch jetzt jeweils ein persönliches Bibelwort sagen und euch danach die Tauffrage stellen oder das Taufbekenntnis. Das werdet ihr vor der Gemeinde ablegen und dann auf euer Bekenntnis hin getauft werden. Und weil du begonnen hast, liebe Tabea, fange ich auch mit dir an. Liebe Tabea, und ich möchte dir deinen Taufspruch sagen. Das Wort, das von Gott kommt, ist euch ganz nah. Es ist in eurem Mund und in eurem Herzen. Das ist das Wort vom Glauben, das wir verkünden. Liebe Tabea, heute feiern wir den Reformationstag und die erste Aussage der Reformatoren ist allein das Wort, allein das Wort. Denn dieses Wort von Jesus Christus ist der Zuspruch, den du gehört hast. Und allein auf diesen Zuspruch Gottes kommt es an. Und diesen Zuspruch hast du gehört und der hat dich auch versöhnt. Du hast gesagt, ich habe Versöhnung gefunden, Versöhnung mit meiner Lebensgeschichte. Und das ist immer auch Versöhnung mit dem, was Gott in deinem Leben getan und auch zugelassen hat. Das Wort, das von Gott kommt, ist euch ganz nah. Es ist in eurem Mund, in eurem Herzen. Und so kommt dir dieses Evangelium ganz nah. Es kommt dir in Mund, so kennen wir dich, du hast das eben gesagt, so stehst du vor der Gemeinde. Aber wir erfahren und spüren auch immer wieder, es ist in deinem Herzen. Und ich finde großartig, dass du in deinem Zeugnis eben auch gesagt hast, das Wort kommt immer wieder ganz überraschend zu dir. Es erreicht dich, indem es dir zeigt, da ist Bitterkeit. Es zeigt sich dir aber auch und begegnet dir, indem jemand aus dem Hauskreis sagt, vielleicht ist einfach Gehorsam angesagt. Und dieses eine Wort, das Glauben und das verkünden wir, das ist das Wort vom Glauben, das Wort von Jesus Christus. Und so, liebe Tabea, möchte ich dir die Tauffrage stellen. Liebe Tabea Lanske, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für deine Sünden gestorben ist und dass Gott dir durch den auferstandenen Herrn Jesus Christus ewiges Leben geschenkt hat? Willst du bekennen, dass Jesus Christus Herr dieser Welt und deines persönlichen Lebens ist? Und willst du deinen Glauben in der Mitte der Gemeinde Jesu gestalten? Willst du das vor dem dreieinen Gott und der Gemeinde hier bekennen? Dann antworte, ja, das glaube und bekenne ich.
Ja, das glaube und bekenne ich.
So taufen wir dich auf dein Bekenntnis hin. Auferstehung zum neuen Leben. Ich bin jedes Mal wieder beeindruckt. Liebe Melinda Hahn, liebe Melinda, für dich habe ich auch ein Bibelwort ausgesucht, das mit dem zweiten Bekenntnissatz der Reformation steht, nämlich alleine Christus. Allein auf diesen Herrn kommt es an und das wird in der Taufe bekannt. Und ich lese dir dieses Wort aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 5. Wir leben aus der Kraft des Heiligen Geistes und setzen alles auf Glauben und Vertrauen. Und so erwarten wir das Ziel, auf das wir hoffen dürfen. Dass wir vor Gott als gerecht bestehen und das Heil erlangen werden. Liebe Melinda, du bist noch relativ jung und bist in dieses Taufseminar gekommen und hast zunächst mal gesagt, ich will mir das nochmal anhören. Und nach dem Taufseminar hast du dann gesagt, ich werde darüber auch nochmal nachdenken. Und das hast du getan für dich alleine, mit deinen Eltern, auch mit anderen. Und was ich an diesem Bibelwort so bedeutend finde, wir leben aus der Kraft des Heiligen Geistes und setzen alles auf Glauben und Vertrauen. Das heißt, kein Glaube ist Vorbedingung dessen, dass Gott dich geliebt hat. Dein Glaube ist nicht Vorbedingung dessen, dass Gott dich geliebt hat, sondern er hat dich schon immer geliebt und heute ist der Festtag, wo er sagt, willkommen, super, dass du da bist. Glaube ist das, was Christus für dich getan hat. Und diesen Glauben bekennst du mit deiner Taufe und diesen Glauben hast du bekannt im Taufgespräch und Aufnahmegespräch unserer Gemeinde und darüber freuen wir uns sehr. Und so richte ich auch, liebe Melinda, an dich folgendes Taufbekenntnis. Liebe Melinda Hahn, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für deine Sünden gestorben ist? Und dass Gott dir durch den auferstandenen Herrn Jesus Christus ewiges Leben geschenkt hat? Willst du bekennen, dass Jesus Christus Herr dieser Welt und deines persönlichen Lebens ist? Und willst du deinen Glauben in der Mitte der Gemeinde Jesu gestalten? Willst du das vor dem dreieinen Gott und der Gemeinde hier bekennen? Dann antworte, ja, das glaube und bekenne ich. Liebe Melinda, so taufen wir dich auf dein Bekenntnis. Liebe Alina Körner, liebe Alina, auch für dich ein Leitwort aus der Reformation, allein aus Glaube. Und dazu ein Wort aus Römer 10, Vers 9. Wenn ihr also mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr, und im Herzen glaubt, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, werdet ihr gerettet. Du hast das in der Taufformel gehört, von dem, was Rolf sagt, ist, die Taufe ist das Sterben mit Jesus Christus und das Auferstehen zum neuen Leben. Und davon sagt dieses Bibelwort. Und das bekennst du heute, dass Jesus dein Herr ist. Und du hast uns erzählt, dass auf dem Buju-Festival der Jugendlichen für dich etwas Neues nochmal begegnet ist. Du kanntest Jesus von deiner Familiengeschichte her und Kindergottesdienst und alles, was so dazugehört. Aber dann auf dem Buju ist nochmal was passiert für dich. Und da ist dir nochmal, glaube ich, Jesus neu groß geworden. Mit diesem einen Satz, ich bin der Herr. Und zwar, ich bin dein Herr. Und das ist dir ins Herz gekommen, dass Jesus Christus lebt. Und ich freue mich sehr darüber, dass das in dir so bewusst erwacht ist und dass für dich Taufe nicht nur etwas ist, weil es irgendjemand erwartet, sondern weil es dein persönliches Bekenntnis ist. Und solcher Glaube, sagt dieses Bibelwort, ist allein Freude und Dank und kommt heraus aus dem Herzen und aus dem Herzen heraus auch in den Mund. Wenn also ihr mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr, und im Herzen glaubt, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, werdet ihr gerettet. Dies Versprechen gibt dir Jesus heute und jetzt. Und so bekennen wir dich auf dein Bekenntnis hin. Taufen wir dich auf dein Bekenntnis hin, Alina. Komm mal her. Also bei ihr bin ich mir dessen so gewiss, also. Dankeschön. Liebe Alina Körner, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für deine Sünden gestorben ist und dass Gott dir durch den auferstandenen Herrn Jesus Christus ewiges Leben geschenkt hat? Willst du bekennen, dass Jesus Christus Herr dieser Welt und deines persönlichen Lebens ist? Und willst du deinen Glauben in der Mitte der Gemeinde Jesu gestalten? Willst du das vor dem dreieinen Gott und der Gemeinde hier bekennen? Dann antworte, ja, das glaube und bekenne ich.
Ja, das glaube und bekenne ich.
Und jetzt taufen wir dich auf dein Bekenntnis. Und wir haben auch einen Mann in der Taufe dabei, Christoph Ntum. Christoph, komm nach vorne zu mir. Wir freuen uns sehr, dass du, Christoph, auch dich taufen lassen willst. Und wir haben von dir gehört, dass du uns aber auch ein Bekenntnis sagen möchtest. Und dieses Zeugnis von dir, auf das wollen wir jetzt hören. Und danach werden wir noch einmal ein Lied singen. Und ich befehle dir jetzt hier das Pult an. Du hast gar keine Unterlage. Willst du die noch holen oder machst du das freistehen? Ja.
Ja, hallo zusammen. Ich bin sehr aufgeregt, also wenn ein paar dramatische Fälle auftauchen, nicht wundern. Ja, ich wurde auch als Kind getauft in der Landeskirche meiner Heimat. Und bin immer als Kind zu Gottesdienst gegangen mit meiner Mutter und habe nicht immer verstanden, worum es da geht. Und manchmal kam es sogar so, dass es ein bisschen langweilig war für mich. Und irgendwann habe ich ein sehr besonderes Geschenk von meiner Mutter gekriegt. Ich habe dann meine eigene Bibel geschenkt gekriegt. Und ich habe dann damit angefangen, dieses Buch zu lesen. Und das, was ich da drin gelesen habe, fand ich wundervoll und einzigartig. Es hat sich immer beschäftigt mit einer Wahrheit, die ich in der Welt nicht so gesehen habe. Eine Wahrheit, die kompromisslos ist. Eine Wahrheit, die mit Liebe und Gnade erfüllt ist. Ich habe nicht immer alles verstanden am Anfang, weil ich habe ja mit dem Alten Testament angefangen. Und das ist ein bisschen schwieriger im Vergleich zu dem Neuen Testament. Manche Bücher von Mose sind manchmal wie Handbücher für Architekten, manchmal, weil es sehr detailliert aufgeschrieben ist. Aber ich habe langsam mit der Zeit immer mehr verstanden, worum es geht und was das bedeutet, sich für Jesus zu entscheiden. Ich habe nicht immer danach gelebt, aber was ich besonders und was ich schön finde, ist, dass ich Jesus trotzdem zu mir stand und in dem tiefsten Punkt meines Lebens mich zu sich geholt hat und zu mir gezeigt hat, dass ich in ihm Vergebung finden kann. Und nun, heute stehe ich vor diesem Schritt, vor diesem sehr wichtigen Schritt. Und ich denke, das ist einer der wichtigsten Schritte in meinem Leben. Und ich denke auch, dass dieser Schritt sehr wichtig nicht nur für mich ist, sondern für die Menschen um mich herum. Dass die sehen, dass es diesen Gott gibt, diesen unsichtbaren Gott, den niemand sieht. Und dass die sehen, dass es Menschen gibt, die diesen Gott gehorchen und sich einfach wünschen, mit ihm ihr Leben zu machen. Ja, das wollte ich sagen.
Wir werden jetzt noch ein Lied singen. Herr, wohin sonst sollte ich gehen? Das hat uns Christoph gerade gesagt. Er hat diesen Herrn gefunden. Und wohin sollten wir sonst gehen?
Lieber Christoph, jetzt möchte ich dir dein Bibelwort sagen und dann an dich die Tauffrage stellen. Christoph, ich habe für dich ein Bibelwort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, 22 und 23. Darum wollen wir vor Gott hintreten mit offenem Herzen und festem Glauben. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, und wollen nicht schwanken. Denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. In diesem Wort, so hast du uns eben gesagt, hast du gelesen. Dieses Wort hat dich angesprochen und du hast gespürt durch Gottes Heiligen Geist, das ist die Wahrheit, die frei macht. Das ist die Wahrheit, die es zu hören gilt. Es ist das Wort des Herrn an dich. Und darum bist du mit ganz offenem Herzen vor ihn getreten und hast gesagt, ich will mein Herz ihm öffnen und ich will in festem Glauben auf seinen Zuspruch vertrauen. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt, heißt es hier, und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Die Reformatoren sagten, der Glaube beruht allein aus Gnade. Vergebung von Schuld öffnet das Herz, lässt befreit aufatmen. Und Zeichen dafür ist eben, dass unser Leib in reinem Wasser gewaschen wird. Das ist die Erinnerung an die Taufe. Und deswegen halte diese Zusage fest, lieber Christoph, allein aus Gnade, denn Gott steht zu seinem Wort. Der Herr, zu dem du dich bekennst, er wird dich nicht schwanken lassen. Der Gott, der dir seine Zusage gibt, er steht zu dem, was er dir in der Taufe verspricht. Und so, lieber Christoph, richte ich auch an dich die Tauffrage. Lieber Christoph Ndong Ntome, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für deine Sünden gestorben ist und dass Gott dir durch den auferstandenen Herrn Jesus Christus ewiges Leben geschenkt hat? Willst du bekennen, dass Jesus Christus Herr dieser Welt und deines persönlichen Lebens ist? Und willst du deinen Glauben in der Mitte der Gemeinde Jesu gestalten? Willst du das vor dem dreieinen Gott und der Gemeinde hier bekennen? Dann antworte, ja, das glaube und bekenne ich.
Ja, das glaube und bekenne ich.
So wirst du, Christoph, auf dein Bekenntnis hin getauft. Lieber Rolf, bis gerade bist du ja trocken gewesen, aber das Letzte. Ja, wir wollen uns an dieser Taufe auch freuen, indem wir Gott ganz gemeinsam loben, dass wir ihn anbeten. Das ist ja für uns wirklich das größte Geschenk, dass Jesus Christus für uns sein Leben gegeben hat, dass wir getauft sind in seinen Tod hinein zu einem neuen Leben. Und jetzt haben wir diese Zeit des Singens und des Betens. Und danach hören wir die Predigt. Stop.
Ehre verdienst nur du allein. Alles, was ich denke und was ich habe, soll ein Beispiel für dein Leben sein.
Ihr vier Täuflinge, ich sah euch gerade bei diesem Lied gemeinsam dort stehen, Hand in Hand. Das fand ich sehr bewegend und sehr schön, weil das ein Bild ist für Gemeinde und für Christus, der euch miteinander verbunden hat. Und deswegen kriegt ihr jetzt von mir die Taufurkunde und ich freue mich, dass ich euch auch mich da einreihen darf, mit euch Hand in Hand zu stehen. Und die ganze Gemeinde kann das tun mit diesem Tag. Den Predigttext haben wir vorhin gehört in der Lesung, Psalm 139, und ihr habt ihn vor euch. Und vor diesem Gottesdienst und vor dieser Predigt hat mich dieser Text angesprochen. Und ich freue mich, dass ich an diesem Reformationstag, um das nochmal zu sagen, dazu predigen darf. Wir haben das eben in dem Bild gehört. Die Frage, wozu bin ich berufen? Was ist die Berufung meines Lebens? Und ich denke, diesen Text kann man genau unter diese Überschrift anfragen. Was ist die Berufung meines Lebens? Wozu bin ich da? Und was ist für mich unbedingt wichtig? Und ich meine, wenn wir so in unserem Leben darüber nachdenken, dann ist es häufig so, wie wenn Kinder mit Wassermalfarben malen. Diese Wassermalfarben, die verlaufen so sehr ineinander. Und dadurch wird das Bild ganz unscharf. Und vielleicht geht es uns genau so, dass wir uns fragen, dass du dich fragst, wozu bin ich berufen, was ist für mich unbedingt wichtig? Und das verläuft sich in deinem Alltag wie Wassermalfarben. Und so kommt es, dass wir oft einfach vorwärts jagen, um diesem Gefühl zu entkommen, diesem Gefühl relativer Sinnlosigkeit. Wir wissen nicht wohin, Hauptsache fort von dem Ort, weg aus der Situation, in der wir uns gerade befinden. Und ich denke, so hoffen wir, dass wir das Gefühl der Leere betäuben könnten, dass wir fliehen, dass wir weglaufen, dass wir immer unterwegs sind und wissen doch so oft nicht wohin. Und ist Gott da vielleicht eine Lösung? Die Mitte, eine Perspektive und die Mitte, die eine Perspektive ermöglicht. Was ich in diesem Psalm bedeutsam finde, ist, dass David sich schwer tut mit dieser Antwort. Denn obgleich er ein frommer Mann ist, kennt er das Gefühl, dass Gott ihn stört. Und ich habe den Eindruck, dass auch wir manchmal, wo wir zu Jesus Christus eine Beziehung haben, doch empfinden, er stört auch. Das beschreibe ich mal so als, wir sind halb fromm. Wir sind glaubend, aber nicht erlöst. Und vielleicht geht es dir so, dass du wohl das alles glaubst mit dem Glauben an Jesus Christus und mit der Theologie und was da gesagt wird. Du glaubst es wohl, aber du fühlst dich nicht erlöst. Es ist nichts, was deinem Leben Freiraum gibt, was dir einen Stein wegrollt, was dir Perspektive gibt für dein Leben. Und das kann man ja verstehen, auch von diesem Bibeltext her. Wer will schon einen allgegenwärtigen Gott, einen allwissenden Gott? Vielmehr rebellieren wir gegen das Absolute. Aber je mehr wir uns gegen Gott stellen, desto anstrengender wird es mit ihm. Willst du den allgegenwärtigen Gott, den allwissenden Gott, von dem dieser Psalm spricht? Oder ist da mehr Rebellion gegen diesen Herrn, der Wunsch, ihm zu entfliehen, dich in Sicherheit bringen zu können vor ihm und seinen Blicken. Eine Zeit lang können wir Gott aus unserem Bewusstsein verdrängen, ihn von uns weisen, ihm widerlegen, seine Nicht-Existenz behaupten, ohne ihn leben. Und in der Gebetsgemeinschaft klang ja auch das an Menschen, die sagen, Gott gibt es überhaupt nicht. Das ist ein deutliches Fluchtverhalten. Den brauchen wir nicht, den gibt es nicht, ich lebe ganz gut ohne ihn. Aber weshalb fürchten wir uns vor einem Schöpfer, wenn der nur unserer Fantasie entspringt? Warum muss man vor einem Gespenst sich auf die Flucht begeben? Weshalb beruhigt uns Gott, wenn er nur Gedanke ist? Eine Idee, die sich Menschen eingebildet haben. Gott ist ein Produkt unserer Einbildung, nur ein Wunschbild? Ihr Lieben, das wäre ein Gott, den es leicht zu ertragen ginge. Und vor ihm müssten wir uns nicht verbergen, noch wollten wir vor ihm fliehen. Aber auch Martin Luther wünschte sich, dass Gott nicht Gott sei. Und das berührt mich an diesem Reformationstag, dieses sein Zeugnis, weil ich glaube, es ist ein Zeugnis in unsere Zeit gesprochen. Dass auch wir mit Jesus Christus, genau wie Luther, der kannte eine Menge von ihm, der wusste jede Menge Kram, der kannte sogar die Grundschriften, das war ihm alles vertraut. Aber er bekennt, ich liebte Gott nicht, ich hasste den gerechten Gott. Ich war zornig auf ihn, wenn schon nicht in mutwilliger Auflehnung, so doch in heimlicher Lästerung. Vor Luthers Bekehrungsergebnis hat er dies beschrieben und ich glaube, es gibt ziemlich genau das wieder, was viele Menschen heute erleben, auch viele Christen erfahren. Ich liebte ihn nicht, sondern ich fürchtete ihn. Ich bin ständig auf der Flucht vor diesem Gott, der alles kennt und weiß und ich möchte mich viel lieber vor ihm verbergen. Gottesflucht, ihr Lieben, ist ein Element, ist immer ein Element von Religiosität. Der Mensch, Jesus, musste genau aus diesem Grund sterben. Nicht, weil er ein Mensch war, ein besonderer Mensch, sondern weil er Gott war. Und diesen Gott wollten die Menschen los sein. Sie wollten ihn nicht unter sich wissen, den, der sie kennt, der sie sieht. Sie wollten ihn nicht unter sich wissen, der ihnen sagt, allein durch mich findet ihr zum Vater. Allein durch mich findet ihr Erlösung eurer Schuld. Allein durch den Glauben an mich werdet ihr gerettet. Das wollten sie nicht hören. Und darum war die Konsequenz damals so zwingend, wie sie heute logisch ist. Dieser Gott muss weg. Und auch wenn du Jesus Christus bekennst oder kennengelernt hast, wenn er dir vielleicht durch deine Erziehung vertraut ist, wir können als Christen tief davor erschrecken, darüber, dass wir Gott los sein wollen. Vers 7 und 8 in unserem Predigttext. Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht mehr siehst? Steige ich hinauf in den Himmel, da bist du auch. Und verstecke ich mich in der Totenwelt, dort bist du auch. Wir können tief darüber erschrecken, wenn wir feststellen, dass wir Gott in der Tiefe unseres Herzens los sein wollen. Dabei ist es so, dass es neben dieser Rebellion in uns gleichzeitig auch eine Sehnsucht nach Gott gibt. Aber diesen Gott, den wir fliehen wollen, den hat Friedrich Nietzsche einmal den hässlichen Gott genannt. Und von diesem hässlichen Gott weiß David offensichtlich auch. Augen, die alles sehen, Vers 2. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Ohren, die alles vernehmen, Vers 4. Auch das, was du noch gar nicht gesagt hast, ist Gott schon bekannt. Das, was du noch in deinem Herzen verbirgst, das, was du vielleicht auch nicht weit hinaus posaunst in die Gemeinde, weil du weißt, das darf gar keiner wissen, der Herr sieht es. Und er hatte schon alles gehört, was du in deinem Herzen an Bitterkeit, an Verurteilung anderer Menschen, an böser Rede geführt hast. Er hat es alles schon gehört. Und meine Frage ist, willst du diesem lebendigen Jesus Christus begegnen? Der, von dem hier in Vers 4 gesagt ist, Herr, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du nicht schon weißt. Unentrinnbar die Gegenwart, alle meine Säge sind vor dir offenbar. Wir fliehen diesem Gott und ich glaube, es gibt dafür einen Grund, der in unserer Biografie liegt. Denn wir alle sind durch unsere Eltern, vor allem christlich erzogene Menschen, sind durch ihre Eltern angeleitet worden, das Rechte zu tun. Tu dies, lass das. Mach es so, mach es nicht anders. Und für viele Kinder, für viele Jugendliche verbindet sich über viele Jahre ihres Lebens mit Jesus Christus nichts praktisch, nichts anderes mit Gott als Gott kennen heißt Regeln einhalten. Gott ist so, wie meine Eltern sind und da heißt es Regeln einzuhalten. Die sagen mir auch, dass sie mich lieben, aber letztlich fühlen wir doch und haben wir so deutlich gefühlt, Anerkennung finden wir bei unseren Eltern, indem wir das tun, was sie von uns wollen. Und jedes Kind hat eine große Sehnsucht danach, diese eine große Sehnsucht, nämlich geliebt zu sein und angenommen zu sein. Und dann hören wir heute das Evangelium von Jesus Christus, der uns sagt, der dir sagt, es kommt nicht darauf an, dass du irgendwelche Vorbedingungen erfüllst, sondern allein aus Gnade wirst du gerettet. Allein durch mich, durch Jesus Christus, der für dich ans Kreuz gegangen ist. Das ist Evangelium. Nietzsche sagt, wir ertragen es nicht, dass es solch ein Zeugen unseres Lebens gibt. Nein, wir wollen das sicher nicht, dass einer in die dunkelsten Winkel unserer Seele schaut. Vers 9 bis 11. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt, auch dort wird deine Hand nach mir greifen, auch dort lässt du mich nicht los. Und sagte ich, Finsternis soll mich bedecken, ringsum um mich werde es Nacht. So hilft mir das nichts. Denn auch Finsternis ist für dich nicht dunkel. Und die Nacht ist so hell wie der Tag. Bist du auf der Flucht vor Gott? Einerseits auf der Flucht, andererseits mit der tiefen Sehnsucht, endlich angenommen zu sein, endlich vorbehaltlos geliebt. Nein, wir wollen Liebe überhaupt nicht erkannt werden, scheint es mir, selbst wenn unsere Gesundheit davon abhängt. Wer will es schon hören, dass der Arzt dir sagt, dein Rauchen ist Ursache deiner Krebserkrankung, deine Essgewohnheiten Ursache deines Infarktrisikos, dein Lebensstil Auslöser deines Tablettenkonsums, dein Geltungsdrang ursächlich für deinen Bluthochdruck. Wer will das hören? Niemand will das hören. Im Selbstbetrug fühlen wir uns so viel sicherer und darum wollen wir uns selber gar nicht so genau kennen. Und deswegen glaube ich, fliehen wir auch immer wieder vor dem Blick unseres Gottes. Wir wehren uns, Zeugen unserer selbst zu sein. Unsere Wut, unseres Schmerzes, unseres Neides, unseres Zorns, unserer Bitterkeit. Wir wehren uns dagegen, es zu sehen. Und es ist überragend, es ist überwältigend, wenn Gott uns die Wahrheit vor Augen hält, wie der Tabäer und sagt, das ist es, was du fühlst. Und da kommt die Flucht ans Ende. Da ist Ende mit, ich verstecke mich. Ist es nicht so, dass wir schon oft den Blick in den Spiegel scheuen, der uns unser Alter verrät? Unsere zu große Nase, den zu schmalen Mund. Und wie können wir dann dem Spiegel Gottes standhalten, dem nichts verborgen bleibt? Ich verstehe, wenn Menschen nichts mit Gott zu tun haben wollen. Aber ich bedauere sie auch dafür. Denn ich bin überzeugt, es ist unsere Bestimmung, es ist unsere Berufung, den Vater im Himmel zu kennen und nicht mehr auf der Flucht vor ihm zu sein. Es ist unsere Berufung, Gottes Kinder zu sein. Und was geschieht, wenn wir dem standhalten? Das steht in Vers 1. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich bis auf den Grund. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich bis auf den Grund. Kann darin nicht auch ein ungeheurer Trost liegen? Der ungeheure Trost, der darin für mich liegt, ist der, dass ich begriffen habe, Gott will gar nichts von mir. Gott will nichts von mir. Gott ist nicht der, der dich ständig überwacht und immer danach fragt, bist du noch richtig, bist du doch genau in der Grenze oder hast du sie überschritten? Er ist kein übermächtiger Vater, der mich am Ende aburteilt und sagt, leider hat es nicht gereicht. Da und da hast du nicht getan, was ich von dir erwartet habe. Da und da hast du mich nicht gehört. Ich habe gesprochen, aber du hast nicht reagiert. Und ihr Lieben, die Taufe ist auch kein Trick, sich vor diesem Gott in Sicherheit zu bringen, sondern die Taufe ist die Annahme des Evangeliums. Die Taufe ist Antwort auf Gottes Ruf. Und dieser Ruf Gottes sagt Folgendes, nicht dies und das tu und lass, sondern der Ruf Gottes ist, ich will dich. Ich will dich. Ich meine dich. Ich warte auf dich. Jesus sagt, komm. Gott macht Sinn, weil er uns berufen hat, ihm zu gehören. Der eine, den ich brauche, auf den kommt es an. Alles kommt auf vertrauenden Glauben an, der sich allein auf Jesus Christus richtet. Vertrauender Glaube auf Jesus Christus ist kein Werk von uns, ist nichts, was wir jetzt zu erbringen haben als Vorleistung, sondern wir sind getauft auf seinen Namen. Und Taufe heißt, ich verlasse mich alleine auf Jesus Christus. Ich verlasse mich nicht auf meine eigenen Taten und Werke. Ich rechtfertige mich nicht länger vor diesem Gott durch mein Tun und Lassen. Glaube, der sich nicht selbst vor Gott rechtfertigen will, sondern einzig und allein auf das vertraut, was Gott für uns getan hat. Das ist Taufe. Und ich meine, liebe Gemeinde, dass wir heute den Glauben viel zu oft mit der Ethik beginnen lassen. Wir sagen Menschen, wenn du dies und dies und dies und dies und dies alles getan hast, wenn du so bist, wie wir sind, dann darfst du zu Jesus gehören. Aber damit fängt das Evangelium doch nicht an, dass wir Regeln aufstellen, sondern das Evangelium beginnt damit, dass Jesus Christus an diesem Kreuz gehangen hat. Dass er sein Leben gibt für dich, dass er sagt, ohne jede Voraussetzung, ich sterbe für dich. Allein aus Gnade bist du gerettet. Und allein, weil du dem vertraust, was ich für dich getan habe. Das Evangelium beginnt nicht mit der Ethik, sondern das Evangelium beginnt mit Christus und mit unserer Erlösung. Das Evangelium beginnt mit der Botschaft der unverdienten Rechtfertigung allein aus Gnade. Allein aus Gnade. Da passt nichts anderes noch dazwischen. Nicht Gnade und das und das und das und das auch noch. Sondern Taufe ist Zeugnis, es ist alleine Gnade, dass ihr vier Erlösung, Vergebung habt und das ewige Leben. Ihr habt nichts selbst dazu beigetragen. Und alle anderen, die dieses Zeugnis hier glauben, in diesem Raum, haben nichts dazu beigetragen. Und beginnt nicht, es euch aufs Ticket zu schreiben, indem ihr sagt, ich halte mich ja auch an dies und das und jenes. Dann verliert ihr die Freude des Glaubens aus eurem Leben. Dann ist es eine elende Plackerei. Dann seid ihr wieder da, wo Luther war vor seinem Bekehrungserlebnis. In Wahrheit hasste ich ihn, diesen Kontrolleur. Da passt nichts hinein, außer Alleingnade. Ich mache es in einem Beispiel deutlich. Wenn du Öl nimmst, könnt das zu Hause machen, nimmst du Olivenöl und tust Wasser dazu. Und dann setze ich das Öl sofort vom Wasser ab. Und unser Glaube sieht häufig so aus, wir nehmen das und shakern das und wütteln das ständig durch und vermischen die Gnade mit unserem Tun. Das Öl, das Salbungsöl der Gnade, der Liebe Gottes, vermischen wir mit unseren Werken, dem Wasser. Und mischen und mischen und mischen. Aber in Wahrheit passt nichts zwischen die Gnade Gottes und Jesu. Und wenn du das Shakern, das stehen lässt, dann siehst du sofort, das Öl setzt sich wieder ab vom Wasser und das Evangelium ist klar und rein und eindeutig. Und darum freue ich mich, wenn Menschen sich taufen lassen, weil sie zum Evangelium durchgebrochen sind, weil ich sie in den Händen Gottes sehe, weil ich sie sehe als Erlöste. Aber dann schlägt dieser Psalm ja noch einmal um, Vers 19. Gott, bring sie doch alle um, die dich und deine Gebote missachten. Halte mir diese Mörder vom Leib. Sie reden Lästerwort gegen dich. Herr, deine Feinde, sie missbrauchen deinen Namen. Wie ich sie hasse, die dich hassen, Herr. Wie ich sie verabscheue, die gegen dich aufstehen. Deine Feinde sind auch meine Feinde. Ich hasse sie glühend. Ist das nicht ein erschreckender Umsturz in diesem Psalm? Wer hat das Wort aus Psalm 139 schon mal auf einem Karwohl-Kalender gesehen? Ja? Wer hat das auf einem Karwohl-Kalender? Sowas hängen wir uns nicht ins Zimmer. Aber alles andere, das wollen wir hören. Und es steht im selben Psalm. Warum dieser Umbruch? Diese Worte sind zutiefst beunruhigend. Hier schlägt Gebet um in Fluch. Und wie groß muss die Angst dieses Davids gewesen sein, wenn er sich so zu niedrigsten Gedanken und Gefühlen hinreißen lässt? Nicht wahr? Vielleicht sitzen wir hier und wir empören uns über Gott und sagen, was ist das für ein Gott, der es so macht mit der Welt, wie sie ist? Soll er sich doch mal kümmern? Wir geben vor, über Gott zu erschrecken, aber wir müssen über uns erschrecken. Unter dem Auge dessen, der uns sieht, verwandelt sich das eigene Auflehnen gegen Gott in Zorn gegen die Menschen. Und das ist nicht selten. Weil wir den Blick Gottes nicht ertragen, weil wir uns aber auch nicht fallen lassen können in das Bade der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes, drehen wir es flugs um und sagen, die anderen sind schlimmer als ich. Wollen wir Herr über Leben und Tod sein, gleich wie Gott? Darum soll Gott hassen, die wir hassen und denen zum Feind werden, die uns zu Feinden wurden? Eben noch bewundern wir den unendlichen Abstand zwischen Gottes Gedanken und den unseren, Vers 17. Wie rätselhaft sind mir deine Gedanken, Gott, wie unermesslich ist ihre Fülle. Gerade bewundern wir noch Gott, jetzt ist er vergessen. Religiöser Fanatismus flammt hier auf. Unserer Tage auch wieder so mächtig, wie wir es nicht mehr für möglich hielten. Derselbe Fanatismus, der auch die Arroganz der Gläubigen sein kann. Die Grausamkeit der Moralisten, die Unbeugsamkeit der Orthodoxen. Das, ihr Lieben, ist die Sünde der Religion. Das ist die Sünde der Menschen, der sich nicht allein auf das verlässt, was Gott getan hat. Religion des Gesetzes, sie versteht nichts von der Taufgnade. Und darum komme ich zum Letzten, der eine, den ich brauche. Der Aufruhr seiner Gefühle schleudert David nun zurück zum Anfang seines Gebets. Er merkt, in diesem Zornsausbruch, inmitten all seiner Angst, er merkt, er verliert sich selbst. Er merkt, dass er Gott verliert, dass etwas falsch läuft zwischen ihm und diesem Gott. Er weiß nicht, was es ist, aber er weiß, dass Gott es weiß. Und damit nicht jeder Sinn stirbt und er in seiner Berufung verfehlt lebt, betet er Vers 23. Diese großartige Zeile: Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich auf den Weg zurück zu dir. Jetzt bittet David Gott also genau um das, was Gott immer tut, wovor er aber zuvor noch fliehen wollte, nämlich dass Gott ihn sieht. Prüfe mein Herz, schau hinein in mich, sieh mich an, durchschaue mich, erkenne mich. Jetzt bittet er es. Jetzt bittet er, dass der Gott, der alles weiß, auch wissen möchte, was er nicht von sich selber weiß. Dass Gott ihn hält in dem Unsinn seiner Wut, in der Hilflosigkeit seiner Angst, in den Abgründen seines Hasses. Gott allwissend, allsehend, allgegenwärtig, dieser Gott ist es, ihr Lieben, dieser Gott ist, den wir brauchen, mehr als alles andere in dieser Welt. Wir brauchen diesen Gott, weil sein Versöhnungswort das erste zu uns gesprochene Wort ist. Und damit besiegt David sein Schwanken, weil er Halt findet bei dem einen, bei dem Wunsch, bei Gott zu sein. Nicht mehr Flucht noch Auflehnung ist seine Berufung, sondern Einigkeit mit Gott. Und das ist unsere Berufung. Nicht Flucht und Aufruhr, sondern Einigkeit mit dem Vater. Versöhnt sein mit dem Schöpfer, angekommen in seiner Gegenwart. Es genügt, dass es einen Gott gibt. Da müssen wir einander nicht zu Richtern werden. Und darum müssen wir ihm auch nicht gleich sein. Und darum müssen wir ihn auch nicht mehr bekämpfen. Darum müssen wir nicht mehr all die Urteile fällen, die Gott offensichtlich nicht fällt, so wie wir es uns wünschten. Die unentrinnbare Gegenwart Gottes ist beides. Es ist ein radikaler Angriff auf unsere Sünde. Und es ist zugleich letzter Sinn unseres Daseins. Und in der Taufe im Evangelium hören wir, der Sinn unseres Lebens ist der Ruf Gottes, komm zu mir. Und wenn du den Ruf im Herzen hast, es ist alles gut zwischen dir und mir, erfährst du, dass der Blick in dein Herz kein Angriff auf dich ist, sondern eine Rettungsbotschaft. Aber erst wenn du Jesus Christus begegnet bist, ist dies für dich gute Nachricht. Aber die Spannung in uns bleibt und darum können wir den Psalm immer wieder neu beten, denn er ist immer wieder zutiefst wahr. Der Psalm 139 betet unser Leben. So sieht es aus. So steht es um uns. Rebellion und Sehnsucht sind in unseren Herzen direkte Nachbarn. Und Jesu Kreuz ist das äußere Zeichen dieser Rebellion. Und unser Tod in der Taufe ist das äußere Zeichen unserer Versöhnung. Das ist der einzige Weg, auf dem wir zu unserem letzten Sinn, zum Glück und zur Freiheit unseres Lebens gelangen. Im Glauben an Jesus Christus erkennen wir, was unsere Berufung ist. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du in diesem Taufgottesdienst und im Lesen des Evangeliums deine Berufung entdeckst. Die Berufung, diesem Gott zu gehören. Im Leben, im Tod und in der Auferstehung. Amen.
Ich möchte im Gebet darauf antworten und bitte euch dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, du bist ein gerechter Gott und als Schöpfer ist dir alles möglich zu sehen, aber du bist nicht der Kontrolleur, sondern dein Thron ist ein Thron der Gnade und deine Gnade ist unerschöpflich. Und du liebst uns so sehr, dass wir zu dir kommen können, ohne vorher in Ordnung gekommen zu sein, sondern du wirst uns nachher zurechthelfen. Deine Liebe ist eine bedingungslose Liebe. Wir haben sie schon in dem Opfer deines Sohnes Jesus Christus erfahren und kennengelernt. So danken wir dir, dass wir dir vertrauen können und dass es wert ist, mit dir zu gehen. Und wir beten mit David, wenn wir in Gefahr sind, uns von dir zu entfernen, dann bring uns zurück auf den Weg zu dir. Amen. Für das nächste Lied können wir gleich stehen bleiben. Dem, der uns liebt. Im Gottesdienst gleich draußen im Foyer ist die Gelegenheit, noch im Gespräch zu verweilen oder an der Infotheke jemand kennenzulernen, der auch Auskunft über diese Gemeinde erteilt. Wer ein schweres Päckchen mitgebracht hat oder sich mit jemand austauschen möchte in intensiver Weise, dazu ist hier vorne im Saal gleich Gelegenheit. Da beten mit dir Menschen, die schon länger mit Jesus gehen. Zum Schluss möchte ich noch den Segen euch zusprechen aus dem Römerbrief. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.